Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch wie immer mein Kumpel
Richie, du musst es langsam machen. Diesmal.
Ah, du sollst es langsam machen. Na okay, dann machen wir es nochmal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch heute wieder mein Kumpel
Patrick, servus.
Ja, ich glaube, die meisten Leute haben schon einen kleinen Einblick bekommen, nur durch dieses Intro, um welchen Film es geht. Wir sprechen heute über den bis dato, wann war er, 1994, den teuersten Actionfilm, beziehungsweise die teuerste Actionkomödie aller Zeiten.
Produktion.
Die mit über 100...
12 Millionen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, als erstes 100 Millionen, die sich dann aber relativ schnell auf 112 Millionen Produktionskosten gesteigert haben, nämlich James Camerons True Lies, wahre Lügen, mit unserem Actionstar Arnold Schwarzenegger
und der aufreizenden Jamie Lee Curtis,
die ja ursprünglich nicht einmal vorgesehen war. Sie war, glaube ich, dann nur ein kurzfristiger Griff von James Cameron, die sich aber dann relativ schnell auch als wahrer Glücksgriff entpuppt hat.
Perfekt in diese Rolle.
Weil man hat Jamie Lee Curtis ja bis zum damaligen Zeitpunkt ja nur aus Komödien und Horrorfilmen gekannt.
Ja.
Und sie war ja weniger beziehungsweise überhaupt nicht für Action-Blockbuster oder Actionfilme bekannt.
Nein, definitiv nicht. Genauso der andere Cast.
Ja, und umso geiler war es dann tatsächlich, wie sie mit ihrer Rolle und ihrem Schauspiel aufgeblüht ist in dem Film.
Ja.
Aber jetzt starten wir mal mit den Grundfakten. True Lies ist tatsächlich kein Original. Es ist ein Remake aus dem, was du mir erzählt hast.
Ja, 1991 aus von dem Film La Totale.
La Totale war ein oder ist ein französischer Spionagefilm, der in den deutschen Titeln teilweise unterschiedlich aufkommt. Einmal heißt er Der Joker und der Jackpot, beziehungsweise der französische oder der Pariser
Spionageagent.
Ja, James Cameron wurde auf diesen Film aufmerksam durch eine Europareise, die er damals gemacht hat.
Ja, und hat da das Potenzial gesehen, diesen Film kaufen und einen richtigen Blockbuster, wo er damals auch schon bekannt war, aus Grund dessen, weil er Terminator 2 und Aliens 2 gemacht hatte.
Er hat sich die Rechte für gerade mal 5 Millionen Dollar gekauft.
Ja, das sind, aus seiner eigenen Tasche wohl.
Aus der eigenen Tasche, ja genau. Und das sind zum damaligen Zeitpunkt verhältnismäßig kleine Ausgaben gewesen. Ich meine, klar, für uns als Otto-Normalverbraucher sind 5 Millionen Dollar eine riesige Summe. Aber wenn man überlegt, mit was für Summen die da oben in Hollywood rumjonglieren, das sind 5 Millionen so, als würde ich jetzt sagen, ich kaufe dir die Rechte für 50 Euro ab. Also das ist nicht wirklich viel. Selbst zum damaligen Zeitpunkt waren 5 Millionen Dollar nicht wirklich expensive, also nicht wirklich viel. Also du hast ja teilweise die komplette Produktionskosten mit 112 Millionen Dollar waren damals eine ungeheure Summe.
Na gut, aber die sind auch, muss man dazu sagen, immer wieder weiter angestiegen aufgrund dessen, weil James Cameron verschiedene Sachen einfach drauf bestanden hatte. Er wollte echte Harrier-Jets. Er wollte das Pferd im Original Marriott Hotel in Washington. Er wollte alles echt. Er wollte in Miami die Key Bridge wirklich sprengen.
Ja, ja, das stimmt schon. Nur, klar, sicherlich, er hat ja die Produzenten bzw. die Geldgeber damit überzeugen können, indem er ihnen immer wieder fertiges, gedrehtes Material vorgelegt und vorgespielt hat.
Immer wieder so Krümel hingeschmissen und die haben dann natürlich gesagt, okay, ja.
Ich meine, okay, bei dem, ja, was er dir da kredenzt,
perfekt,
kann keiner sagen, nein, wir drehen den Geldhahn zu und lassen das alles im Sand verlaufen. Also James Camerons Ideen sind teilweise wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen.
Bis zu Avatar, also das ist meine persönliche Meinung. Avatar 1 war sensationell, ja, danach, also ist Geschmackssache, mir ist der zweite und jetzt auch der dritte, das ist Einheitsbrei. Und vorher, die Filme waren einfach, sei es jetzt Terminator 2, sei es Aliens, Abyss, True Lies, auch Titanic, unglaublich in der Erzählung. Er ist einfach dabei, ein Filmset so dir zu kredenzen, wo du dich selber dann in dieser Welt wiederfinden kannst.
Ja, da hast du absolut recht. Nur, worauf ich hinaus wollte, war, dass seine Ideen erst einmal nicht akzeptabel waren, da ja Versicherungen erst einmal abgelehnt haben.
Natürlich, echte Harrier-Jets durch die ganze Innenstadt von Washington dann zu fliegen oder auch in Miami bei den Keys, das sind echte Harrier-Jets mit echten Air Force-Piloten.
Aber das war ja auch die oder die Vorgabe, ja. Weil man gesagt hat, wir wollen keine Laien, wir wollen keine Stuntmen, wir wollen professionelle Kampfpiloten. Und tatsächlich war es ja auch für die Navy, war es, glaube ich, die beste Werbung, die man sich jemals hat vorstellen können.
Natürlich.
Ja, selbst das Pferd war ja auch mit Unmengen an Kohle versichert.
Natürlich. Und auch, das ist halt im Original Marriott Hotel in Washington, dieses, man denkt, das ist ein Set oder sowas. Nein, das Hotel steht heutzutage immer noch so da. Der Aufzug ist bis dato nicht renoviert worden, indem das Pferd hochfährt.
Aber mit Sicherheit mal gereinigt worden.
Ich hoffe.
Ja, nichtsdestotrotz haben wir eine, oder auch die Versicherungen, die wirklich erst einmal abgelehnt haben und ihre Beiträge auch immer wieder erhöht haben, was ja dann auch unter anderem dazu geführt hat, dass die Produktionssummen immer weiter angestiegen sind. Ich meine, wir haben ja mit Jamie Lee Curtis für 2 Millionen Dollar ja. Gage.
War das günstigste am Ganzen.
Ja.
Wenn du im Vergleich siehst, Arnold Schwarzenegger mit 15 Millionen, der teuerste.
Ganz genau. Und sein, ja, Nachnamensvetter Tom Arnold, der seinen Sidekick spielt, mit 5 Millionen Dollar. Das heißt, diese beiden Darsteller haben schon 20 Millionen Produktionskosten verschlungen.
Das ist abartig. Obwohl man damals auch diesen Tom Arnold eigentlich nur aus Comedy erkannte.
Genau, man hat ihm ja nicht zugetraut, einen Action-Sidekick zu geben.
Ja.
Und er, selbst er macht es fantastisch.
Super.
Wir haben ja in dem Podcast zu Blood and Sinners drüber gesprochen, dass wir den Oscar, beziehungsweise diese neue Oscar-Kategorie Bestes Casting für absolut übertrieben halten. Oder unnötig halten. In Bezug auf True Lies muss ich ganz ehrlich sagen, hätte James Cameron beziehungsweise die Person, die den Cast zusammengestellt hat, tatsächlich den Oscar verdient, weil da passt wirklich alles zusammen.
Der ganze Cast, sei es von Arnold Schwarzenegger angefangen, der zur damaligen Zeit ja auch ein Garant war, um Filme zugpferd zu werden, aber auch eine Tier Career, Bill Paxton.
Auf den wollte ich nachher noch zu sprechen kommen, aber dann machen wir das jetzt auch gleich, weil Bill Paxton ist ja ein, wie soll ich sagen, ein Stammdarsteller von James Cameron.
Ja.
Er war in Aliens, die Rückkehr, er war in Predator 2 zu sehen, der ja. aber mit James Cameron nichts zu tun hatte. Er war aber in Titanic, er war in Terminator. Und diese Filme haben ihm den Ruf, beziehungsweise auch die Tatsache eingebracht, dass Bill Paxton neben Lance Henriksen die einzigen zwei Personen sind, die von einem Terminator, einem Predator und einem Alien umgebracht werden.
Ja, stimmt. Aber ich muss dazu sagen, mein Lieblingsfilm von ihm ist ein ganz anderer Film mit ihm.
Nämlich?
Dieser...
Der helle Wahnsinn.
Der helle Wahnsinn, ja.
Ja,
der
okay.
Bruder. Ich finde, wie er den darstellt, einfach klasse.
Ja, ich meine, Bill Paxton kennen ja die meisten Leute oder viele Leute aus wirklichen richtig großen Blockbustern, wie jetzt zum Beispiel, wie gerade eben erwähnt, Titanic, Twister.
Ja.
Wir haben ihn in zahlreichen anderen Rollen noch, zum Beispiel Near Dark, Die Nacht hat ihren Preis.
Ja, natürlich.
Auch ein unglaublich geiler Vampirfilm. Aber Bill Paxton ist leider Gottes im Jahre 2017 im Alter von 61 Jahren verstorben.
Ja.
Kann uns leider Gottes diesbezüglich keine guten Filme mehr kredenzen. Aber
er hat gute Meilensteine auf seinem Weg hinterlassen.
Genau, und das, da habe ich jetzt gerade so versucht, die richtigen Worte zu finden. Aber er hat gute Meilensteine hinterlassen und da kann man auch ihm den Erfolg nicht absprechen. In weiteren Rollen haben wir Elisa Dushku, die die Filmtochter von Arnold Schwarzenegger spielt. Sie kennen wir aus, ja, denke ich mal, die bekannteste Rolle war in Wrong Turn.
Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, stimmt.
Wir hatten sie in The New Guy, welcher auch ein richtig geiler Comedy-Knaller ist. Wir hatten sie in City by the Sea. Sie war in Jay und Silent Bob schlagen zurück. Teilweise immer nur in so kleinen Gastrollen, beziehungsweise kleinen Nebenrollen.
Ja.
Aber es reicht wirklich aus. Sie war es, glaube ich, sogar in Buffy, die Vampirjägerin.
Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen.
Selbst Charlton Heston, den... alteingefleischte Leute noch aus der Original-Planet der Affen-Reihe kennen.
Ja.
Er war der Verleger des Buches von Jürgen Prochnow in Die Mächte des Wahnsinns.
Ja.
Charlton Heston genießt leider Gottes oder genoss leider Gottes einen sehr, sehr schlechten Ruf in Hollywood, da er unglaublich stark für die Waffenlobby eingetreten ist.
Ja.
Aber das tut ja seinem schauspielerischen Können keinen Abbruch.
Nein.
Mit Tom Arnold, wie schon gesagt, der ja der Ehemann von Roseanne Barr, beziehungsweise Roseanne Arnold ist,
ja.
haben wir einen Darsteller, der sich in True Lies seine ersten Actionsporen verdient hat. Ich glaube, mit Steven Seagal in Die Cop Killer hat man versucht, ihm damals nochmal so eine kleine Action-Sidekick-Rolle, auch ein bisschen so komödiantisch angehaucht, nochmal auf den Leib zu schneidern. Wobei der Film, finde ich persönlich, jetzt nicht ganz so der Durchstarter war.
Ja.
Mit Tier Career, die ursprünglich in der Relic Hunter-Serie aufgetreten ist, haben wir eine unglaublich sexy Femme Fatale. Und damit geizt der Film wirklich überhaupt nicht. Mit erotischen Reizen, die ja dann Jamie Lee Curtis im Verlauf des Films auch preisgibt.
Ja.
Und ich meine,
ebenso Tier Career.
Also ganz ehrlich, diese Tanzeinlage von Jamie Lee Curtis, also die war schon heftig, also die war richtig geil.
Vor allem, wie sie das im Drehbuch gelesen hatte, hat sie sich ja darauf vorbereitet und ich habe es ihr eben oft schon gesagt, wie oft ist es geschudet worden?
Nur ein einziges Mal.
Und das ist heftig. Wenn du die Szene anschaust, ich habe da wirklich gedacht, 15. Nein, ein einziges Mal hat sie das vor der Kamera gemacht.
Ganz ehrlich, also die Szene hat damals schon ausgereicht, dass du echt mal sagen musstest, hey Leute, erstmal ganz kurz Pause, ich muss mich verzieh mich mit dem Quelle Bademodenkatalog auf dem Klo.
Vor allem weißt du, warum der Film R-rated ist? Genau wegen dieser Szene. Nicht wegen Gewalt oder sonstigen Darstellungen, nur weil Jamie Lee Curtis strippt.
Ja, aber ganz ehrlich, weißt du, damals hat das echt ausgereicht, um uns aufzugeilen. Und heute wird sich da wahrscheinlich die ganze Jugend drüber echauffieren. Hey, was ist das für ein langweiliger Scheiß? Die donnert sich ja nicht mal den ganzen Bettpfosten rein. Total langweilig, ne? Aber da siehst du mal, wie sich auch die Sehgewohnheiten im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte verändert haben.
Es ist ästhetisch. Das ist der Unterschied. Es ist einfach, ja, wo du denkst so, boah.
Vor allem, es ist so ästhetisch, dass es massentauglich ist. Ja. Ich meine, Jamie Lee Curtis hat's.
Es ist nicht schmuddelig, es ist einfach, wie wir gesagt haben, es ist einfach ästhetisch.
Ja, genau. Und sie hat es ja verstanden, so zu tanzen, ohne den Film zu einem Skandalfilm aller Striptease mit Demi Moore oder Showgirls ausarten zu lassen.
Genau.
Also er war ja dennoch sehr unterhaltsam. Ich meine, wie schon gesagt, er hat zwar ein R-Rating bekommen, also für Filme ab Erwachsenenalter.
Ja.
Aber er hat nie diese Grenze dadurch durchbrochen, dass man hat sagen müssen, das ist ein Skandalfilm und eigentlich nur sexueller Schmutz. Und vor allem, er hat auch Jamie Lee Curtis nicht als eine billige Frau abgestempelt, dass man sagt, die Frau wird diskriminiert oder herabgesetzt oder herabgewürdigt. Nee, sie hat es ja nicht gemacht, weil sie Geld brauchte in dem Film, sondern für ihre Rolle, sprich die Helen, diese gelangweilte Hausfrau, soll ja ein Abenteuer erleben.
Ja.
Und das gehört eben mit da dazu und bis auf ein paar von diesen billigen, heruntergekommenen Kritikern, die ja in eigentlich allem irgendwo ein Problemchen suchen und irgendwas rauskramen. Die haben natürlich gesagt, das ist sexistisch, das ist billig und.
Aber die haben ihre Klatsche ja bekommen. Sie hat für den Film 2 Golden Globes bekommen.
Ja, also ganz ehrlich, was willst du mehr? Der Erfolg gibt dir recht.
Ja.
Um aber auf die Altersfreigabe schnell noch zurückzukommen, in Amerika, im Ausland hat er ein R-Rating bekommen für Erwachsene. Bei uns in Deutschland hat er eine normale FSK 16-Freigabe bekommen, die, finde ich, aber auch voll gerechtfertigt ist.
Natürlich.
Also der Film geizt zwar nicht mit Gewalt und überbordender Action, Erotik, aber er treibt es nie so auf die Spitze. Die Action ist für sich einstehend. Also sie wird jetzt nicht glorifiziert, dass man einfach sagt, okay, sag ich mal, so ein Genickbruch oder Körpertreffer werden blutig und übernatürlich schlimm dargestellt und übermäßig blutig, sondern durch diese ganze komödiantische Untermalung bekommt der Film sogar noch viel, viel Comedy mit.
Ja.
Und deswegen ist diese Action-Komödie auch so erfolgreich gewesen. Das würde ich jetzt mal so behaupten.
Gibt dem Film diesen Charme. Er nimmt sich selber aufs Korn.
Yep.
Was du unbedingt mit einbringen möchtest, es ist ein Agenten-Thriller. James Cameron hat bewusst darauf verzichtet. Ja, ich gebe dir recht, wenn Arnie noch seinen Spruch hätte, ich bin Arnie oder ich bin
Wir kennen es ja, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt gerade so reingrätsche, aber wir kennen es ja.
James Bond.
Ja, mein Name ist Bond. James Bond. Das war der bekannteste Satz des wahrscheinlich populärsten Geheimagenten neben Ethan Hunt. Und hätte True Lies so einen markanten Satz noch gehabt, ich glaube, das hätte das Ganze noch abgerundet. Und wenn wir aber jetzt mal, das haben wir jetzt auch, bevor wir den Podcast gestartet haben, im Off noch besprochen, hätte der Cast diese ganze Comedy rausgenommen, dann wäre es ein eiskalter, bierernster Agenten-Thriller gewesen.
Aber es hat ja auch dann verschiedene Franchises eröffnet, wo du gerade gesagt hattest, sei es Mission Impossible, was viele auch nicht wissen, zum Beispiel das Franchise dann Fast and the Furious ist daraus entstanden.
Ja, weil James Cameron hat ja die Produktionsfirma ILM, also Industrial Light and Magic, ins Leben gerufen, die ja für diese ganzen Special Effects schon zur Zeit von Terminator 2 und Jurassic Park etc. etc.
und
Titanic.
Richtig, was vorher auch, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt grätsche,
alles gut?
Was vorher revolutionär, ein paar Jahre zuvor war, wo es richtig eingesetzt worden war, war bei Jurassic Park.
Ja.
Und bei True Lies siehst du halt dann die ganzen Auswirkungen dadurch.
Ja, aber ich meine, man hat es ja damals schon gesehen, ich glaube Terminator 2 wäre unter anderem, mal abgesehen von seiner Action, von seiner Story, niemals so erfolgreich gewesen, wenn nicht diese Special Effects vorhanden gewesen wären.
Ja.
Und da hat man wirklich mit diesem T-1000, diesem Flüssigmetallmenschen, ich glaube, da hat man das nicht, ich glaube, sondern damit hat man das Kino revolutioniert.
Ja.
Weil wo gab es das im Vorfeld, dass ein Mensch aus seiner jetzigen Darstellung plötzlich durch Gitterstäbe gehen kann, sich in flüssiges Metall verwandeln kann? Das gab es ja sowas nie.
Nein, die Idee gab es einfach noch nicht. Und das ist ja genauso wie jetzt bei unserem heutigen Podcast mit True Lies. Aufgrund dessen, es gab immer schon Agentenfilme, aber nie einen Agentenfilm, der sich selber aufs Korn genommen hatte und so viel Würze mit Comedy, Action, Familienleben.
Ja, ich meine, man hat ja
vereint hatte.
Man hat ja James Cameron immer schon irgendwo unterstellt, er wäre ein absoluter Perfektionist. Und wir müssen es ganz ehrlich eingestehen, es ist so.
Ja.
Also seine ganzen Filme wären ja niemals solche goldenen Kassenschlager gewesen, solche Mega-Blockbuster, wenn er gesagt hätte, ah ja, das passt jetzt schon so, ah, das irgendwie kriegen wir das schon an die Leute ran. Nee. Er hat teilweise 16 Stunden am Tag drehen lassen, hat manche Einstellungen teilweise bis zu 20 Mal wiederholt, bis wirklich jede Szene perfekt im Kasten war.
25 Mal die Szene mit dem Pferd, 25 Mal geshootet worden, weil sie in der Kamera, entweder hat das Pferd nicht mitgemacht, die Szene, dass das Pferd genau zur Kamera geschaut hatte, war nie im Kasten, erst beim 25.
Und da hat sich ja Arnold Schwarzenegger leider Gottes auch so ein kleines bisschen selbst bloßgestellt, genau. Weil er hat gesagt, ja, aufgrund von Conan der Barbar hat er Reiterfahrung, aber für den Film war er doch nur, sag ich mal, ein Laiendarsteller, was das Reiten anbelangt. Weil man hat ja von dem Pferd als auch dann von dem Reiter einiges abverlangt. Und deswegen sieht man das auch in gefühlt jeder Szene. Einstellung oder jeder Szene, in der der Reiter zu sehen ist. Das Pferd ist vor Arnold Schwarzeneggers Gesicht. Man sieht von der kompletten Grundstatur schon, dass der Reiter kein Arnold Schwarzenegger ist, sondern dass das ein Stuntman ist.
Aber nicht, also ja, das ist auch der Grund, aber die Versicherung ist der Hauptgrund. Aufgrund dessen, weil die Versicherung ihn auf dem Pferd nicht tragen wollte. Das ist, habe ich nämlich nachgeforscht.
Ganz genau, weil man halt einfach gesagt hat, ja, wir wollen unseren 15-Millionen-Star nicht auf diesem Pferd sehen, weil wenn da irgendwas passiert, dann ist Kohle en masse in die Tonne geschlagen.
Ja.
Aber so viel dazu, jetzt würde ich einfach mal sagen, starten wir mit der Handlung des Films und die ist ja auch schon wieder dementsprechend lang. Ich meine, wir quatschen ja ohnehin schon ein ganzes Stück. Aber es gibt halt auch so unglaublich viele Hintergrundinformationen und Background-Infos, ja, Fun-Facts über den Film. Aber jetzt zur Handlung von True Lies, wahre Lügen. Der Film startet in der Schweiz schon mit einem Spionageeinsatz, bei dem unser Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Harry Tasker Daten klauen soll. Um dort erst einmal hinzukommen an den Rechner, muss er sich in eine Gala, in so eine Art Ball einschleusen. Und wir haben es gerade eben schon zum Beginn erwähnt, dass der Film ähnlich wie ein James-Bond-Film ist und nämlich genau wie ein James-Bond-Film fängt auch True Lies an. Ich meine, es ist so diese Einsatzsequenz ganz zum Anfang. Dann müsste, wie neben James-Bond-Film, dieses markante, populäre Intro-Lied folgen, um dann mit der Handlung weiterzuführen.
Kann man aber auch so sehen, dass er dann auf dem oberen Ball, wo er dann zum ersten Mal auf die Juno Skinner trifft, man könnte nämlich der Tango das Eröffnungslied sein, weil viele denken, das ist der Original-Tango-Song, aber er ist extra für diesen Film neu komponiert worden.
Ah, okay, gut, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, dann sagen wir einfach, dieser Tango, der zum Beginn als auch dann zum Abspann läuft, ist das Intro-Lied. Und ich denke mal, dadurch, dass es ja kein wirklicher James-Bond-Agentenfilm ist, nimmt sich der Film ebenfalls mit diesem Soundtrack auch so leicht auf die Schippe.
Natürlich.
Und das rundet zumindest das Intro schon mal perfekt ab.
Ja.
Ja, wir sehen Arnold Schwarzenegger in Einsatz, in Action. Und die fängt ja schon zu Beginn unglaublich spektakulär an, als er gefragt wird, ob er die Einladungskarte vorzeigen kann, dann mit diesem One-Liner bloß sagt, hier ist meine Einladung und dann diese Sprengladung hochgehen lässt.
Bootshaus, ja.
Da muss ich aber schon mal ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, aber auch total unverständlich, egal ob es jetzt in Actionfilmen, richtigen Spionagefilmen oder ist, warum, vielleicht kann das mir einer von euch erklären, warum haben Sprengladungen oder irgendwelche explodierenden Zünder immer ein rotes, blinkendes Licht dranen?
Was man in der Nacht sofort sehen würde.
Ja. Ganz genau, was ja mehr als nur auffällig ist. Und in manchen Filmen piepst es auch noch. Also das ist doch kontraproduktiv, oder? Also ganz ehrlich, wenn ich versuche, irgendwas geheim in die Luft zu sprengen, dann muss ich doch schauen, dass das so geheim und so top secret wie nur irgendwie möglich
läuft. Aber das ist für den Zuschauer, dass man versteht, okay, da blinkt was, das ist miteinander verbunden, da geht gleich was hoch.
Okay, ja, dann lassen wir das einfach mal so durch. Und dass sich der Film auch selbst nicht ernst nimmt, beweist Arnold Schwarzenegger schon auf diesem Ball, indem er auf Arabisch, was er dann Gott sei Dank auch auf Englisch bzw. Deutsch untertitelt ist, nach der Toilette fragt und meint, er müsste unbedingt aufs Klo und das Ganze wird dann mit diesen Untertiteln eingeblendet, wo dann sogar in Klammern noch dran steht, perfektes Arabisch. Und da zeigt der Film schon, dass er nicht, aber wirklich gar nicht ernst zu nehmen ist. Was man aber ernst nehmen sollte, ist zumindest die Action, die uns da
kredenzt wird, ja.
Weil dem kann man einfach nicht widerstehen, auch heute noch. Ich habe mir den Film auch gestern, bevor wir den Podcast jetzt angegangen sind, weil wir einfach gesagt haben, ich möchte einfach nochmal komplett frische Erinnerung haben an den Film, wie ich ihn zum Beispiel gestern nochmal wahrgenommen habe, genau. Ja. Du musst einfach weiter gucken. Ja, du kennst ihn schon in- und auswendig, aber du musst einfach weiter gucken.
Das ist spannend, dich mit in diese Welt einfach mitreißt.
Und weiter geht's auch für Harry Rehnquist, beziehungsweise Harry Tasker, der sich ja als Geheimagent Tasker ausgibt.
Ja.
Er kehrt zu seiner Familie nach Amerika zurück und man merkt schon ganz, ganz schnell, bei denen ist irgendwo so die Luft raus.
Ja.
Die Tochter, die respektiert ihn überhaupt nicht.
Auch in diesem Rebellenalter kann man aber auch da drauf schieben, ein bisschen mit.
Ich glaube, so wie sie sich dann gegen oder am Ende des Films nochmal präsentiert, muss man sagen, sie hat vor ihrem Vater einfach keinen Respekt. Die Ehefrau ist von dieser ganzen Beziehung komplett gelangweilt, aber auch Arnold Schwarzenegger hört nicht zu. Also da merkt man auch schon.
Aber sieht man in der Eröffnungssequenz am nächsten, also er kommt ja nach Hause am nächsten Tag, wo dann Helen zu ihm dann sagt, ist es die Waschmaschine, der Trockner, ich weiß nicht, was es kaputt war.
Nee, ich glaube irgendwelche Leitungen, weil es hieß, die müssen die Fliesen wegbrechen und da neu verlegen.
Und dann macht es für 4 Euro, es kostet $400 und dann habe ich gesagt, wie es günstiger wird, wenn ich mit ihm schlafe, kostet es so $200.
Ja, genau.
Und er so, okay, du bist dein Schatz.
Ja, also ich sage, du merkst ganz, ganz krass, dass da irgendwo so die Luft raus ist. Es geht weiter, dass Harry mit seinem Arbeitskollegen Albert Gibson, gespielt von Tom Arnold, ins Headquarter von diesem Geheimdienst fährt, der sich ja ganz cool auch nennt Omega-Sektor, die letzte Verteidigungslinie, und dessen Chef gespielt wird von Charlton Heston. Und mit seiner Augenklappe habe ich so das Gefühl gehabt, der versucht so ein bisschen auf Nick Fury zu machen.
Ja.
Also es hat mich zumindest sehr stark daran erinnert.
Ja, mich auch.
Bei dieser Einsatzbesprechung werden die Daten ausgewertet, die beim Eröffnungseinsatz gewonnen wurden. Das zeigt auf, dass Geld geflossen ist für eine Terrororganisation, die damit finanziert wird. Und die Spur führt eben zu Juno Skinner, die gespielt wird von unserer damals noch recht sexy Tia Career. Und diese soll jetzt infiltriert bzw. beschattet werden. Und ja, wer anderes als Arnold Schwarzenegger soll diesen Job machen. Er wird dazu abberufen,
ja,
und muss natürlich auch erst einmal vor seiner Familie wieder Lügen erfinden. Und ich glaube, deswegen hat man diesen Film auch True Lies, wahre Lügen genannt. Weil ja alles, was Harry zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, seine ganzen Ehejahre waren ja eigentlich nur eine einzige Lüge. Weil er hat ja immer irgendwo nur vorgegeben, er ist Vertreter, obwohl er ja weltenrettender und, sag ich mal, nationenrettender Geheimagent ist.
Ja.
Und was folgt, ist natürlich nicht nur der Geheimdienst hat die Terroristen unter Beobachtung, sondern umgekehrt genauso, dass die Terroristen schon Harry im Visier haben. Sie beschatten ihn, folgen ihm und es wird relativ schnell von ihnen bemerkt und danach folgt die von uns schon angesprochene Verfolgungsjagd auf dem Pferd. Was aber davor noch stattfindet, ist eine wilde Kampfszene, Schießerei in einer Toilette. Ich würde sie sogar abtun auf die Mission Impossible-Kampfszene in der Toilette.
Die ist dann wiederum von True Lies hergenommen.
Das meine ich damit, dass diese Szene, in der Henry Cavill und Tom Cruise in dieser Toilette kämpfen, von True Lies abgekupfert wurde. Was du aber wahrscheinlich meinst, ist mit Terminator, dass einer dieser beiden Terroristen, die Arnold Schwarzenegger auf die Toilette folgen, genau das gleiche Outfit anhat. Nicht nur die Statur, sondern auch das Outfit, wie Arnold Schwarzenegger in Terminator 1, als er nach Sarah Connor sich durchfragt.
Ja, und das finde ich echt super, diese kleinen Easter Eggs in diesem Film.
Und ein weiteres Easter Egg, nämlich in genau der gleichen Szene ist, als Arnold Schwarzenegger aus seinem Auto aussteigt, setzt er die Sonnenbrille auf, um diese Kamera zu haben. Allein die erinnert schon an sein markantes Auftreten in Terminator.
Ja.
Was aber gleich im Gegensatz zu noch ist, er hat den Mantel, der an seinen Gegenspieler in Terminator, Kyle Reese, erinnert.
Ja.
Also er hat so diese beiden markanten Charaktere in einem zusammengefügt.
Super.
Und das kommt richtig geil.
Ja.
Also da müsste man beim nächsten Mal drauf achten, wenn Arnold Schwarzenegger in diese Hoteltoilette reingeht. Er hat die Sonnenbrille vom Terminator und diesen langen Trenchcoat von Kyle Reese, gespielt damals von Michael Biehn, beides aus Terminator.
Super.
Ja, nach dieser Toilettenszene kommt dann die wahrscheinlich spektakulärste Verfolgungsjagd zu Pferd, in der Arnold Schwarzenegger leider Gottes nicht auf dem Pferd hat Platz nehmen dürfen.
Nur im Hotel dann.
Nur im Hotel. Ja, aber auch nur in den Szenen, in denen nicht wirklich geritten wurde.
Und wo beide nicht zusammen zu sehen sind. Nur oben auf dem Hotel. Das ist ja auch nicht fake irgendwo im Studio, sondern es ist wirklich auf dem Rooftop, auf diesem Marriott Hotel, dass das Pferd bis an diese Kante, das ist wohlgemerkt, bis an die Kante geritten. Und das ist kein Drahtseil oder sonst irgendwas dahinter.
Okay. Ja, aber das ist auch schon krass. Und ich meine, da merkt man schon, wie viel Herzblut man damals ins Filmemachen gesteckt hat.
Genau so diese Szene, dass dann das Motorrad von der einen Seite in den Pool, es ist nicht rübergefahren extra, aber es ist ein Drahtseil rübergespannt worden und es ist in den Pool gegenüber mit dem Drahtseil reingefahren.
Wobei ich aber sagen muss, ich habe mir, wie schon gesagt, nochmal angeschaut und es sieht schon sehr digital bearbeitet aus.
Natürlich. Aber trotzdem immer noch spektakulär. Er hat darauf verzichtet, irgendwas so runterfallen zu lassen, sondern dass das genau in den Pool gegenüber reinfliegt.
Genau, und man merkt allein schon bei diesen ganzen Action-Sequenzen, Arnold Schwarzenegger, / Harry Tasker, ist ein Mann, der alles im Griff hat, der auch alles dominiert, der weiß, was er zu tun hat, wenn es drauf ankommt.
Bis zu diesem Zeitpunkt.
Bis zu dem Zeitpunkt, als er seine Frau Helen, gespielt umwerfend von Jamie Lee Curtis, die ja, wer es nicht weiß, die Tochter von Schauspiellegende Tony Curtis ist. Er möchte sie zum Essen abholen.
Mittagessen, ja. Während sie bei Arbeit ist.
Und stiefelt bei ihr, wie du gerade sagst, auf Arbeit ein und hört ein Telefonat mit
Simon.
Von Simon. Und der wird auch fantastisch umgesetzt von Bill Paxton. Das ganze Telefonat deutet ja schon brutalst auf Affäre hin. Also, eiskalt auf Affäre, weil selbst die Arbeitskollegin von Jamie Lee Curtis eher nachruft und denkt dabei an mich, während ihr es tut.
Ja.
Ja, weil es eben heißt, ja, ich muss mich jetzt mit dem treffen, in dem Hotel oder in dem Motel, was auch immer. Und Arnold Schwarzenegger, du siehst es schon, wie er dann völlig geistesabwesend, gebrochen über die Straße läuft und schon fast vor den Bus läuft.
Und sein Kollege ihn davor rettet.
Und da merkst du schon, da merkst du schon so, es ist nicht seine Thematik, weil er damit überhaupt nicht gerechnet hat.
Ja.
Und ja, was folgt ist natürlich, es werden sämtliche Agenten und Spionagemittel aufgewendet.
Mobilisiert, muss man
sagen. Mobilisiert, um herauszufinden, was da genau läuft. Und das ist so eine kleine Side-Story. Also ich denke mal, bei einem Videospiel würde man sagen, das ist eine Sidequest.
Ja.
Also nicht die Haupthandlung. Und genau das ist aber so genial umgesetzt, dass diese Sidequest dann in diese Hauptstory perfekt mit einfließt.
Ja.
Weil er macht erst einmal Simon ausfindig. Sie hören über eine in der Handtasche seiner Frau installierte Wanze mit, dass er sich sogar mit den, wie es so schön heißt, er schmückt sich mit unseren Federn, weil es eben hieß, ja, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Auseinandersetzung auf einer Hoteltoilette und zwei dieser drei Typen belästigen mich nie wieder, wie der voll auflabert. Und es ist einfach nur so geil gespielt, wie er diesen Agenten...
Schmierigen, muss man so sagen,
schmierigen. Perfekt, diesen schmierigen Agenten gibt, der wirklich nur die Weiber ins Bett zerren möchte.
Ja.
und einfach nur sagt, ja, und es gibt dann diese kleine Szene zusammen mit Arnold Schwarzenegger, wo sie die Probefahrt mit diesem geilen Auto machen.
Sensationell.
Wie er ihm dann diese Masche von ihm offeriert, indem er sagt, ja, diese gelangweilten Hausfrauen, die wollen ja nur ein bisschen Action. Die wollen sich wieder wichtig fühlen, Nervenkitzel, und das bieten ihnen die, wohlgemerkt, wie er sagt, Schlappschwänze, die sie als Ehemänner haben, nicht mehr. Und da komme ich auf den Plan und ich biete ihnen genau das, was die suchen.
Super dargisch, umgesetzt.
Und ich muss jedes Mal wieder aufs Neue lachen. Das ist so dieser kleine Tagtraum, den Arnold Schwarzenegger hat, wo
er dann die Faust mitten in die Fresse.
Wo er ihm nur die Faust mitgibt und ihm so, und ihn eigentlich mit diesem einen doch gefühlt lächerlichen Schlag sofort totschlägt. Das ist so,
so geil.
Abartig. Ja.
Das Auto ist wie sie geschaffen. Halten Sie mir einen Tag warm.
So geht's halt für Simon auch nicht wirklich gut weiter, weil er muss ja seine Rolle als Spionageagent oder als Geheimagent aufrechterhalten, telefoniert nochmal mit Harrys Frau, beordert sie zu einer Brücke, wo er sie aufliest und schon meint, ja, er wird beschattet.
Aber dazu muss man ganz kurz, dazu muss man aber so sagen, man sieht nach einem harten Arbeitstag, fährt Harry Tasker und sein Arbeitskollege nach Hause, also möchte ich nach Hause fahren, und dann sagt er zu ihm nur, gib mir mal die Sachen aus der Handtasche, was heute aufgeschrieben worden ist. Und
genau, den Bericht.
Die Berichte, und blättert nur durch, und er schaut schon, Tom Arnold schaut schon so mit, und dann, wo ist Seite 11? Es ist hier nur 10 und 12, aber wo ist Seite 11? Okay.
Ja, das scheint bloß ein Tippfehler zu sein.
Mit einer Faust die Windschutzscheibe kaputt. Die Seitenscheibe ist super gemacht. Und dann, wir treffen uns um 10:30. Es ist 10:55. Und dann spontan Einsatz. Super
genau,
gemacht.
Genau, und das Krasse ist ja, er muss für diesen Einsatz, für diesen Blitzeinsatz, eher eine bestehende Observierung komplett abziehen. Und Tom Arnold versucht ihm das auszureden, worauf Arnold Schwarzenegger bloß meint, ja.
Du hattest doch dein Ding auch in dem Mund.
Wenn du die Klappe hältst, dann halt auch ich die Klappe. Und Tom Arnold fragt so, ja, wieso? Was meinst du damit? Ja, glaubst du nicht, ich wüsste nicht, dass du 6 Wochen... Operation bzw. Observierung in den Sand gesetzt hast, weil eine dein Ding im Mund hatte.
Fahr die andere Straße, das geht viel schneller.
Genau, und schon ist er mit im Boot. Da ist es dann noch wirklich so geil, weil ja Bill Paxton schnappt sich ja Jamie Lee Curtis. Sie soll ins Auto einsteigen. Ja, sie soll untertauchen, weil er wird beschattet. Jedenfalls so lange, bis sie aus der Stadt raus sind.
Und es fällt gar nicht auf, dass ein Helikopter eigentlich gefühlt 10 Meter über ihn fliegt.
Nein, tatsächlich nicht, weil es nennt sich Schleichflug.
Nice, aber trotzdem.
Nein, weißt du nicht, sonst hättest du es jetzt nicht erwähnt.
Das hörst du trotzdem. Weil 10 Meter über dir. Ich rede jetzt nicht von 100 oder 50 Meter über dir. Das ist alles okay, aber keine 10 Meter über
aber
dir.
Aber ähnlich ist es in dem Mel Gibson-Film Fletchers Visionen. Da ist der Helikopter auch eigentlich nur wenige Meter über den Boulevard.
Ja.
Und die seilen sich davon ab und keiner kriegt's mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Helikopter im Schleichflug gesehen bzw. gehört. Aber es würde mich brennend interessieren, ob
wir mal nach Donauwörth, vielleicht finden wir da welche.
Ja, kann ja sein, aber es wäre ja durchaus interessant, ob es wirklich so ist. Was aber nicht so ist, das sind definitiv die Schalldämpfer.
Ja,
wo man immer sagt, ah, das ist dann so ein ganz kleines Pfeifen, wo dann da rauskommt. Ich meine, das ist schon ein Riesenknall, den das macht, natürlich. Aber der Schall wird tatsächlich richtig unterdrückt.
Ja, aber aufgrund dessen wurde der Helikopter dann, oh oh.
Ja, genau, sie hat den Kopf im Schoß des Kerls. Und ja, das wird natürlich auch nicht besser, diese Vermutung, dass Helen was mit diesem schmierigen Autoverkäufer hat. Weil die befinden sich ja dann außerhalb der Stadt in so einem, ja, Trailer.
Park.
Ja, wie so ein Container. Und der ist halt von...
Meine Wohnung in New York ist zu heiß.
Zu heiß, genau. Da würden sie mich als erstes vermuten. Und er hat diesen Trailer genau wie so ein Liebesnest eingerichtet. Und in dem Moment...
Wie er sie versucht zu...
Vernaschen,
genau.
Reißen die Agenten, die richtigen Agenten, eigentlich die Seite von dem Trailer weg, stürmen den. Und der Autoverkäufer hat nichts Besseres zu tun, als wirklich sehr, sehr plump auf Arnold Schwarzeneggers Film-Ehefrau draufzufallen.
Und die riesen aufgerissenen Augen von Arnis.
Es sieht super geil aus, wie er mit dieser Sturmmaske über dem Kopf da reinmarschiert und nur die Augen schon fast tobend vor Wut ihn fixieren. Sensationell.
Aber am besten an dieser Szene, also ja, die Augen sind unglaublich geil dargestellt, aber was ich am besten an dieser Szene finde, ist wirklich Jamie Lee Curtis, wie sie sich wehrt und Tom Arnold in die Eier tritt.
Ja.
Und er dann sie einfach nur mit der Hinterhand eine mitgeben möchte und Arnold Schwarzenegger mit der Faust hin und niederstreckt.
Aber es war doch ein normaler Agent.
Nein, das ist Tom Arnold.
Ja, war es wirklich Tom Arnold?
Ja.
Okay,
das
auf jeden Fall.
So, wo er dann eingeknickt, wie sie dann alle eingepackt haben, dann dieser Scheiß.
Auf jeden Fall landet Jamie Lee Curtis bzw. Helen in einem Verhörraum. Da wird sie erstmal ordentlich unter Druck gesetzt. Und zwar so stark, dass sie emotional zusammenbricht, was Arnold Schwarzenegger so er noch nie gesehen hat bei seiner Frau, dass sie den Stuhl nimmt und gegen diesen Spionagespiegel knallt. Da ist es wirklich so, er kitzelt aus ihr heraus, ja, hatte sie was mit dem Autoverkäufer? Ja, nein. Liebt sie ihren Ehemann noch? Ja, nein. Und alles läuft zu seiner Zufriedenheit, was ihn auch sehr, sehr milde stimmt und er einfach sagt, okay, sie will ein Abenteuer. Sie kriegt ihr Abenteuer.
Kommt ein Abenteuer.
Sie wird kurzerhand als, sag ich mal, Geheimagentin in Spe aufgenommen, aber ohne ihr Wissen, was da los ist. Er sagt ihr, sie hört ja bloß diese Stimme von ihm, dass sie in das Hotel gehen soll. Da wird sie auf einen, wie hieß er, Carlos treffen?
Codename ist Boris.
Doris.
Nein, ihr Codename ist Doris.
Genau, aber und seiner ist Boris. Und da soll sie eine Wanze am Nachttisch neben dem Bett anbringen. Und er hat ein paar, ja, spezielle Neigungen.
Er schaut gerne zu.
Genau, er schaut gerne zu. Und sie meint schon so, okay, scheiße, jetzt muss ich da mit dem in die Kiste hüpfen.
Das ist ja wirklich, wirklich super dargestellt von Jamie Lee Curtis, wie sie auf dem Weg nach oben dann an den Spiegel wartet und dieses Kleid, was sie anhat,
ja,
ist ja eigentlich wie eine Oper.
Ja.
Und sie zerreißt es wirklich so, als würde sie jetzt die Bordsteinschwalbe Nummer 1 sein.
Ja, aber du merkst halt eben auch, sie hat realisiert, dass das Kleid, das sie trägt, das komplette Outfit, was sie darstellt, alles andere als eine Edelprostituierte ist.
Ja.
Deswegen reißt sie die ganzen Rüschen weg, die Ärmel von dem Kleid. Es ist im Endeffekt nur ein Stretchkleid, was sie dann noch trägt.
Ja. Und macht sie noch zurecht.
Genau, sie schminkt sich übermäßig stark. Die Lippen werden nachgezogen, noch ordentlich Wimperntusche. Und sie macht sich die Haare nach nass und macht die nach hinten.
Ja.
Und allein da sieht sie schon ordentlich tasty aus. Was ist? Sie geht halt rein. Und Arnold Schwarzenegger hat schon von einem Agentenkollegen ein Tonband einspielen lassen.
Das ist auch so eine super kurze Szene.
Von dem wir am Anfang schon zitiert haben.
Aufgrund dessen, weil der Kollege das ja aufnimmt, das sieht man nur ganz kurz. Was möchte Harry da?
Wer möchte das? Etwa Harry? Und es ist richtig, richtig cool gemacht, weil er sitzt dann so und ich denke mal, dass das
Diktiergerät.
Das Diktiergerät. Diese ganze Funktion ist so ein bisschen, hat so ein bisschen an Stefan Raab mit seinem Tisch so erinnert.
Button, ja.
Auf jeden Fall lässt er das Tonband abspielen.
Nimm einen Schluck Champagner.
Genau, Champagner. Dieser französische Akzent ist schon so geil. Und jetzt zieh dein Kleid aus. Mach es langsam. Mach es ganz düsmoir.
Das heißt, du sollst es langsam machen.
Sensationell.
Dieser Kurzstripti von Jamie Lee Curtis, besser gesagt Helen, ist in die Filmgeschichte. Es ist oft parodiert, nachgeahmt, aber ist keiner dran gekommen.
Ja, ganz ehrlich, weil Jamie Lee Curtis, die hatte
panische Angst.
Nicht nur panische Angst, weil sie das so vorher noch nie gemacht
natürlich
hatte. Aber, ganz ehrlich, die hätte das komplett in den Sand setzen können.
Natürlich, und das
nur
ist
von ihrem Körper schon her.
Erstens.
Der ist ja wirklich durchtrainiert wie Sau.
Ja.
Also wirklich phänomenaler Körper, den
vor
die
allem,
hat.
Wenn man überlegt, wenn man das sich anschaut, das ist in einem Shoot gedreht. Nicht
ja
irgendwie mal, okay, man merkt es kaum manchmal bei anderen Filmen, das ist gecuttet oder sonst ist so zusammengeschnitten. Aber es ist nicht gecuttet, es ist von der Szene an, wo sie anfängt, ihr Kleid auszuziehen, bis wo die Wanze, das ist ja auch dann eher das Lustige, wo sie dann jedes Mal im Mund das dann drin hat, dann rausnimmt.
Ja, weil ihr die Wanze ja aus dem BH rausfällt, als sie sich lasziv vom Bett hängen lässt.
Die Musik ist Alone in the Dark, das Lied. Wie die Faust aufs Auge gewählt.
Ich sage ja, Jamie Lee Curtis war ja in Perfect an der Seite von John Travolta zu sehen. Und da gab es ja ebenfalls eine unglaublich, auch heute noch populäre Tanzeinlage, weil Jamie Lee Curtis spielt ja eine Aerobic-Lehrerin, die gerade diesen Kurs gibt. Und sie tanzt vor und John Travolta steht bei diesen ganzen anderen Leuten vor ihr und tanzt nach. Und allein da hat sie ja schon gezeigt, wie phänomenal sie sich da bewegen kann.
Ja.
Deswegen kann ich es nicht verstehen, dass sie da Angst hatte. Sie hat in dem Dan Aykroyd und Eddie Murphy Film Die Glücksritter ebenfalls schon oben blank gezogen.
Ja.
Also sie war es ja, sag ich mal, nicht gewohnt, aber sie hatte ja schon Erfahrungen mit blank ziehen, lasziv tanzen oder sich bewegen.
Ebenso ein Fisch namens Wanda.
Ja, genau. Und deswegen weiß ich nicht, warum sie da Angst hatte, diesen Shoot zu vergeigen.
Weil es eher, ich will nicht sagen, kleinere Filme waren, aber die sind unter dem Radar gelaufen. Die sind nicht so populär geworden, die sind erst zu Kultfilmen geworden. Und True Lies war von vornherein, man hat zwar Angst gehabt, weil es halt wirklich ein großes Budget war, aber man hat halt einen Garant gehabt. Das war Arnold Schwarzenegger. Egal welcher Film zur damaligen Zeit, er war dabei. Es war ein Garant.
Also ich würde jetzt auch vielleicht mal behaupten, dass viel mit dem Alter auch zusammengehangen hat, weil Die Glücksritter war 1983, in dem sie oben ohne zu sehen war. Perfect, wie schon erwähnt, diese Tanzszene, die war gerade mal 2 Jahre später, 1985. Ein Fisch namens Wanda war noch 1988 und True Lies war dann schon 1994. Vielleicht hatte sie aber auch da ein paar Hemmungen, sich so freizügig zu zeigen.
Ja.
Wobei man aber sagen muss, no shame. Also wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, der Körper, fantastisch. Nee, wirklich. Aber diese Tanzeinlage war ja nur ein kleiner Aufhänger für eine viel entscheidendere Szene, denn Arnold Schwarzenegger als Harry wollte sich ja dort dann zu erkennen geben, ihr alles gestehen, weil anders kann man diese Szene nicht deuten. Er hat es ja nie so wörtlich gesagt, dass er ihr alles gestehen wird. Aber anders kann man sich es ja nicht vorstellen oder erklären, weil ganz ehrlich...
Er wollte ihr einfach dieses kleine Abenteuer geben.
Ja, aber ich denke mal, er wollte ihr alles erzählen, dass er Geheimagent ist, dass alles bisher eine Lüge war, dass er da mal aufräumt, weil anders kann man sich es tatsächlich nicht erklären.
Nein.
Er sagt es ja so nicht, aber jetzt versuch mal, dem Ganzen so ein bisschen zu folgen. Ja? Deine Ehefrau kommt zu einem, in Anführungsstrichen, Geheimauftrag, wo ein Waffenhändler oder Drogenbaron sitzt, für den sie tanzen soll, eine Wanze platzieren soll. Allein schon, was davor ging mit diesem Spezialeinsatz, wo dieser Heiratsschwindler, dieser Affärenheini Simon und sie gekidnappt wurden, verhört wurde.
Ja.
Wie willst du denn das alles irgendwie rechtfertigen? Das geht ja gar nicht.
Nein.
Anders als dass du sagst, hey, ich bin Geheimagent, ich lege alles offen.
Ja.
Ja, aber das geht ziemlich arg in die Hose, denn Harry und Helen werden beide von arabischen Terroristen entführt, die es eigentlich nur auf Harry abgesehen haben, weil er ja bei denen im Fokus steht. Helen meint, es geht nur um mich. Harry, lass mich das machen. Die wollen nur mich. Sensationell.
Super.
Richtig, richtig coole Situationskomik oder ungewollte Komik.
Ja.
Ja, es kommt halt so, wie es kommen soll. Die werden gefangen genommen. Und da gibt es eine kleine Szene, die darauf folgt, als die nach Miami gebracht werden. In dieser Lagerhalle, wo dann Tia Career, und die soll ja eine, wie sagt man, eine Sachverständige auch darstellen für altertümliche arabische Antiquitäten.
Persische, ja.
Oder persische Antiquitäten.
Ja.
Und ich finde es einfach nur so geil, weil sie sagt, ja, diese 4 Reiterstatuen, die sie da vor sich hat, die sind aus 500 vor Christus, also unbezahlbar. Und dann reißen sie diese, oder brechen sie diese Statuen auf und dann sind russische Atomsprengköpfe da drinnen. Also da fand ich schon ein bisschen skurril, weil ich habe ja gewusst, dass so die Perser, ähnlich wie die Römer, ihrer Zeit voraus sind, aber gleich so weit voraus, dass man da 500 vor Christus schon russische Atomsprengköpfe in die Statuen einbaut. Das war für mich so ein bisschen strange.
Ja, anders hättest du die in das Land bekommen müssen oder können, weil sie nicht verzollt werden, so.
Ah, also meinst du, die haben die da unten in...
Um das reinzubringen?
Eingemauert.
Die haben das... in den Land, wo sie es ausgegraben haben, eingemauert, rübergeschickt und die werden, wie auch bei Eddie Murphy weiß, Beverly Hills Cop, die kommen zwar in ein Quarantänelager für Zoll, aber werden dann nicht durchleuchtet, also heutzutage schon, aber damals nicht. Nach 2 Wochen sind die frei und kannst sie mitnehmen.
Okay, gut, dann akzeptieren wir das eben auch noch so. Aber was noch viel, viel geiler ist, ist dann das darauf folgende Verhör von Arnold Schwarzenegger, der dann ein Wahrheitsserum injiziert bekommt, weil der Terrorist bzw. dieser Folterknecht Informationen aus ihm rauspressen soll. Und ja, während der kurz abwesend ist, befragt ihn Helen, wie lange das schon so geht, ob mit der Frau jemals was war und, was auch noch super cool ist, ob er schon mal jemanden umgebracht hat. Und seine Antwort einfach nur so furztrocken, ja, aber niemals einer von den Guten.
Super, ja.
Da merkt man schon, dass egal wie finster die Situation auch ist, immer wieder eine kleine Comedy-Einlage.
Um das Ganze aufzuhellen.
Nicht nur aufzuhellen, sondern auch richtig schön aufzulockern. Und da muss ich sagen, wir beschweren uns ja immer, dass ernste, finstere, unheimliche, gruselige Szenen werden von so blöden Comedy-Einlagen komplett zerrissen.
Ja.
Aber das macht dem Film eigentlich nicht wirklich schlecht.
Nein.
Weil es ist definitiv eine Action-Komödie, die von genau diesem Humor lebt.
Ja, die sich nicht ganz ernst nimmt.
Genau, wäre der Film jetzt wirklich so wie ein
James Bond.
Wie wir es immer wieder erwähnt haben, ein James Bond, der bierernst daherkommt, der einfach wirklich nur unglaublich ernst sein soll. Und dann kriegst du solche Comedy-Einlagen, das funktioniert nicht.
Nein.
Also da wäre der Film, glaube ich, so baden gegangen. Aber der Film True Lies, der steht und fällt wirklich mit seinen Comedy-Einlagen, die wirklich, man kann es nicht anders sagen, immer zünden.
Und an den richtigen Stellen platziert worden sind.
Genau. Denke mal, aus genau dem Grund funktioniert der Film auch so, weil die richtigen Einlagen am richtigen Punkt oder zur richtigen Zeit platziert worden sind.
Weil wie wir gerade bei dieser Verhörsszene sind, ist ja genauso. Und wie willst du es dann schaffen, mich zu überwältigen?
Ja, siehst du meine Handschellen? Ich habe sie aufgekriegt. Abartig. Danach geht es ja eigentlich schon direkt
aber
weiter.
Aber das ist ja genauso dann mit den Terroristen, wo sie dann dieses Video für die US-Regierung, sage ich jetzt mal, machen. Du siehst, wie der Anführer sich an das Volk der Amerikaner wendet, der eine mit der Kamera und die Mörder kommen.
Die Batterie ausgeht.
Darauf wollte ich hinaus. Du siehst, wie er immer weiter schwitzt und dann siehst du den Innenblick von dieser Kamera und irgendwann Low Battery, Low Battery, Low Battery, Low Battery und dann sagt er, Low Battery, hol die neue Batterie.
Ich glaube, ich habe noch eine im Auto.
Super. Aber darauf wollte ich hinaus. Das ist dieses Situationskomik einfach.
Weil aber man merkt schon, dass selbst die Terroristen nicht wirklich ernst zu nehmen sind. Also das sind jetzt nicht solche Blowfields, wo man sagt, ey, die wollen die Weltherrschaft anstreben und sind aber zeitgleich wirklich ernstzunehmende Gegner.
Ja.
Sondern es sind auch nur irgendwelche Comedy-Fuzzis, denen halt Missgeschicke passieren.
Natürlich.
Und das macht den ganzen Film wirklich so erfrischend gut. Aber auch schon dieser Ausbruchsversuch, dieser Ausbruch von Harry und Helen ist schon so super gemacht.
Dessen, dass sie zum ersten Mal mit einer Waffe umgehen muss, natürlich nicht weiß, wie es funktioniert, diese Waffe aus der Hand und sie trotzdem alle Terroristen, die gerade im Raum sind, damit erschießt, ist super dargestellt.
Eine der spektakulärsten Actionsequenzen ist die mit dem Flammenwerfer.
Flammenwerfer kann man nicht ganz sagen, das ist ja eine Zapf.
Er ist ein Tankwagen.
Tankwagen.
Arnold Schwarzenegger
zündet den dann an sozusagen.
Zweckentfremdet ihn kurzerhand. Aber auch das sieht schon so verdammt geil aus, wie er diesen Flammenwerfer hält, beziehungsweise diesen Stutzen von dem Tankwagen und alles in Flammen setzt.
Aber keine, wollte diese Szene selber machen, durfte es nicht, weil keine Versicherung das getragen hätte.
Und da ist es auch wieder so eine coole und geile Sequenz, wo der Anführer der Terroristen mit dieser Rakete auf diesen Tankwagen schießt und Arnold Schwarzenegger in Zeitlupe davonrennt und du siehst im Hintergrund nur diese Rakete anfliegen. Das ist eine verdammt echte Explosion.
Natürlich.
Die dann da abgeht. Also ganz ehrlich, das ist
kein CGI.
Und es sieht einfach verdammt geil aus, weil James Cameron hat ganz explizit darauf bestanden, keine CGI oder so wenig CGI wie nur irgend möglich zu verwenden. Er wollte
alles echt.
Echte Physik. Er wollte, wenn dieser Tankwagen explodiert,
das soll echt sein.
Sollte das auch echt aussehen. Und das hast du damals nur hinbekommen, wenn du echt den auch nur wirklich in die Luft sprengst.
Alleine die nächste Szene, wo wir gerade gesagt haben, wo dann die Terroristen über diese Kiesbrücke fahren, diese dann von den Harrier-Jets zerstören lassen, dann ein kleines Teilstück fehlt. Eine der auch witzigsten Szenen, wo dann der Terroristenbus dann kurz davor zu stehen kommt, wo der Pelikan sie ins Wasser dann drückt.
Echt, es ist ja schon so geil, wie sie in der letzten Minute abbremsen und dann so halb über dieser Klippe hängen und dann schon so ausbalancieren müssen und jeder von diesen Terroristen freut sich und lacht herzhaft bis zu dem Moment, wo du siehst, wie dieser Pelikan auf der Motorhaube landet und dann merken sie schon, scheiße, jetzt geht's bergab und dann fliegen sie da runter, explodieren und zerschellen.
Und aufgrund dieser Explosion haben sie ja dann diese Brücke echt gesprengt. Man muss sich überlegen, diese Explosion hat 12 Millionen Dollar gekostet.
Nur diese Explosion, ja?
Ja, Versicherung, das Studio haben alle gesagt, nein, wir machen das über CGI oder wir bauen eine kleine künstliche Brücke und sprengen dann das, weil es halt nicht mehr die Hälfte so viel kosten würde.
Ja.
Und James Cameron hat darauf bestanden, hat gesagt, nein, wir sprengen eine echte, bestehende Kiesbridge, die damals kaputt war, die nicht mehr genutzt worden ist, aber noch da stand. Und das ist halt wirklich, dass es sich da durchgesetzt hatte, das zeigt auch von Cojones.
Aber nicht nur das, weil du hast ja mit James Cameron, der wirklich drauf besteht, das muss so laufen, ja, wie ich mir das vorstelle, so wie ich das haben möchte. Und so kriegt das eben immer auch. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wirklich Respekt vor James Cameron, dass der wirklich seine Visionen so durchgesetzt hat und so umgesetzt bekommt, wie er sich's wirklich vorstellt.
Aber das merkst du dann auch an, weil er ja auch gesagt hat, die Brücke könnte ich künstlich nachbauen, kleiner, aber schaut halt nicht dementsprechend aus.
Ja, ich meine,
so schaut es halt bombastisch aus, wie die plötzlich dann buff.
Ja, ich meine, natürlich, selbst wenn du auch diese ganze Brücke digital hättest animieren können, klar hättest du dann alles vielleicht perfekt so fliegen sehen, wie du es eigentlich hättest haben wollen, für einen Bruchteil dieser Kosten.
Ja.
Aber das wäre nicht James Cameron.
Und auch nicht diese Physik, die sie dann darstellt.
Ja, wenn so eine Brücke explodiert, dann explodiert die halt so, wie sie in Wirklichkeit auch zerfliegt. Ja. Ne? Und das war auch der Anspruch von Sylvester Stallone in seinen ganzen Actionfilmen, der immer gesagt hat, er ist noch vom alten Schlag, er braucht diese Hitze, wenn was explodiert. Er braucht die herumfliegenden Teile. Ja, deswegen, ich habe auch jetzt letztens einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo Ian McKellen, der den Gandalf in der Herr der Ringe Trilogie gespielt hat, dass der am Set zusammengebrochen ist und geweint hat. Bei der Hobbit, weil bei Herr der Ringe hast du tatsächlich noch kleine Animationen gehabt, dass du gesagt hast, okay, wir setzen Elijah Wood auf dem Wagen, wo er reinreitet, setzen wir den einen halben Meter hinter ihn, versetzt, dass der kleiner ausschaut und mit der Kameraeinstellung sieht es so aus, als würde er neben ihm sitzen. Und das hattest du bei der Hobbit nicht mehr. Das heißt, du hast nur mit Greenscreen gearbeitet und Ian McKellen ist ein, böse gesagt, uralter Darsteller, der das nicht mehr.
Einer von der alten Garde, ich will gar nicht so sagen, sondern einer von der alten
Garde. Du, der ist jetzt weit über 80, also ist er ein alter Darsteller. Aber der konnte sich nicht vorstellen.
Hineinfühlen in diese.
Ja, weil er nichts mehr gesehen hat, außer Green und Blue und weiß der Teufel noch. Und das hat ihn fertig gemacht. Er hatte ja ursprünglich abgelehnt, da mitzumachen. Jetzt sind wir wieder abgeschweift, was uns ja immer passiert.
Jetzt krieg ich dich.
Jetzt krieg mich.
Die Szene, wo dann Helen in der Limousine und Harry dann im Helikopter hinter ihr her, um sie zu retten.
Ja.
Echt, die ist 1:1 so gespielt und die pure Angst, die du dann bei Helen in den Augen siehst, die ist echt. Ja. Aufgrund dessen, sie ist nur durch ein Drahtseil gesichert, mehr nicht.
Genau, sie hängt an Arnold Schwarzeneggers, beziehungsweise an dem Arm von dem Stuntman, wollte ihre Stunts aber alle selber machen und ja.
Das. Wie auch hier, durfte Arnie nicht Arnie spielen, sondern war ein Stuntman,
und der sie gehalten hatte. Genau, und diese Angst, die in Helens, beziehungsweise Jamie Lees Augen zu sehen sind, ist pure, wie bei Hans Gruber, Alan Rickman, der vom Nakatomi Plaza in Stirb langsam fällt.
Echt, und das siehst du und das ist super.
Das bringt dem Ganzen schon so eine krasse Authentizität.
Wollte ich gerade auch sagen, ja.
Wo Bombe einfach nicht erreicht werden kann, wenn du jemanden hast, der ja weiß, okay, ich bin so abgesichert. Es, keine Ahnung, ist ein Hubschraubermodell, wo vor Greenscreen oder Bluescreen
hängt. Das ist ein echter Helikopter gewesen, der hinter der Limousine hergeflogen ist. Und das ist öfters geshootet worden, habe ich nachgelesen. Aber wirklich mit dem Seil. Diese Szene, wo sie rausgezogen, das ist ein einziges Mal gedreht worden, weil sie diese Augen so haben wollten.
Ja, ich glaube nicht, dass sie nur die Augen so haben wollten. Es war einfach Jamie Lee, die gesagt hat, ich will diesen Stunt selber machen. Und dann aber die Höhe, das waren ja 50 Meter, wo sie über dem Wasser gehangen ist, total unterschätzt hat. Und dann hat sie Panik bekommen und aufgrund dessen
mit einer Limousine unter sich dann zack
und weg. Und dann aufgrund dessen wirklich ihre Angst im Film offen rausgelassen hat. Und
ich finde diese Szene super an.
Fantastisch und wirklich auch die Stuntmen, alle Achtung. Wir haben es gerade vorhin angesprochen mit dieser Flammenwerfer-Sequenz. Also da brauchst du schon Eier so dick wie Melonen, um dich wirklich in so eine Feuerwand reinzustellen. Aber auch in allen anderen Explosionen, die in diesem Film oder in allen anderen Action-Blockbustern der 80er und 90er Jahre zu sehen sind. Wenn dich so eine Feuerwand erwischt, also natürlich. Wahnsinn, das also ist nicht zu unterschätzen.
Aber True Lies hat das Ganze nochmal auf einer ganz anderen Spitze und auch nochmal ganz anders gezeigt. Das ist ein Film, Next Level finde ich, der hat so Anfang der 90er das Ganze nochmal auf eine ganz andere Spitze gebracht und dir gezeigt, das ist Action-Comedy und das Ganze so verpackt, liebevoll, emotional. Es ist ein familientauglicher Actionfilm.
Ja, ich meine, familientauglich würde ich ihn jetzt nicht unbedingt nennen. Zumindest
im jugendlichen Alter. Nennen wir aber jugendlichen Alter. Also ich würde jetzt nicht mit deinem Sohn den anschauen, keine Frage.
Nein, der ist noch würde ich jetzt auch nicht.
Aber so ab 12, 14, alles legitim. Ab 16, finde ich, ist der schon Ja, da siehst also, du andere Sachen schon viel früher, wo du denkst, so,
ich denk mal so, er ist nicht gewaltverherrlichend. Vielleicht 13,
14. Ja, aber gewaltverherrlichend ist er nicht. Diese Striptease-Szene ist harmlos, aber ja. Er bringt das ganze Genre, hat zur damaligen Zeit auf ein ganz next level und viele Filme haben das Gott sei Dank auch abgekupfert und war ein Meilenstein. Deswegen ein Filmempfehlung.
Ja, aber es war ja eigentlich nur möglich, Helen zu befreien, weil sie konnte sich ja im Endeffekt selber, ja, ich will nicht sagen befreien, aber sich ihre ja, Gefangennahme irgendwo wieder entziehen, ja. Weil sie ja in dieser Limousine ist und die beiden Damen streiten sich halt eben um die Waffe und ich meine, wie soll es auch anders sein, streiten sich zwei Frauen, stirbt immer ein Mann und das war eben der Limousinenfahrer.
Ja.
Und das soll jetzt kein Aufruf an diese ganzen Kampfemanzen sein, die jetzt dann wahrscheinlich, wenn sie diesen Podcast hören, reihenweise in den Straßen stehen und sich streiten, weil sie sagen, ah, wir streiten und ein Mann stirbt. Aber gut, das ist ähnlich wie der ganze Film. Solche Aussagen von uns, die sollten auch nicht ernst genommen werden.
Natürlich nicht.
Aber es war ja nicht nötig gewesen, sich von Harry über den Helikopter retten zu lassen. Also, wenn ich jetzt an die Jungs von Jackass denke, die springen halt von einem fahrenden Auto einfach über die Brüstung runter ins Wasser. Es wäre für die Jungs von Jackass kein großes Kunststück gewesen, da alleine aus dieser Situation rauszukommen. Was allerdings sehr fraglich ist, ist, würde ich jetzt mal so behaupten, dieser Detonationsradius von dieser Atombombe, die ja dann auch hochgeht.
Zu nah dran.
Ganz genau, sie sind einfach zu nah dran. Also ich meine, wer Filme gesehen hat und kennt, in dem es um Atombombenexplosionen geht, der weiß, dass wenn du die im Hintergrund irgendwo siehst, stehst du immer viel zu nah dran.
Und apropos, egal welcher Film von James Cameron war, mich hat gewundert, dass Titanic nicht gegen eine Atombombe gefahren ist, aber sei es jetzt Terminator, sei es jetzt Aliens 2, sei es jetzt hier.
True Lies, ja. Wobei man aber sagen muss, bei Aliens, die Rückkehr, ist es ja keine Atombombe, sondern
eine Reaktion.
Genau, dieser Kernreaktor explodiert. Ja. Aber es ist dennoch eine Atomexplosion. Aber wie du selber schon gesagt hast, ein Wunder, dass nicht nur noch Titanic durch eine Atombombe
untergegangen
ist. Aber da muss man schon irgendwo sagen, hat da James Cameron so einen leichten Hang.
Fable, ja.
Ja, so ein leichtes Fable für Atombomben? Na, ich weiß es nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, Helen ist gerettet, die Atombombe explodiert und das ist ja eben das, wo wir gerade gesagt haben, die siehst du im Hintergrund von den beiden, die sich ja zur Versöhnung wieder innig küssen. Aber da muss ich sagen, so scherzeshalber, der Film vermittelt schon ganz andere Ansätze oder ganz falsche Ansätze, weil der Film, wenn man sich diese Szene so anschaut, die vermittelt mir diese Aussage, egal wie viel du gelogen hast, du musst nur genügend Leute töten und deine Frau vergibt dir. Und das ist halt ein bisschen, ja, strange. Aber gut, das ist ein Film.
Und die entkommenden Terroristen entführen noch ihre Tochter. Und ob das Harry und Helen dann schaffen, müsst ihr selber erfahren.
Also ich denke mal, so alt wie der Film jetzt schon ist und wie oft der Film im Fernsehen gelaufen ist, die wissen, wie es ausgeht.
Aber es gibt immer noch welche, die True Lies nicht kennen, obwohl es ein Meilenstein ist.
Genau, deswegen verraten wir es auch nicht weiter. Ne? Aber der Film ist gespickt mit jeder Menge Action, cooler Sprüche und natürlich diese typischen 80er, 90er Jahre Einzeiler, wie jetzt zum Beispiel hier aus True Lies, du bist gefeuert.
Am Schluss, ja.
Ja. Und das ist so typisch für Schwarzenegger, Stallone, ja, die
im One-Liner dann noch bekommen.
Genau, die diese Einzeiler noch irgendwo unterkriegen, ob das jetzt so notwendig war. Aber ich finde, es gibt zumindest in dem Film einen ganz geilen Touch.
Das ist genauso wie sein zweiter Kollege, ich glaube Asis heißt er, der am Anfang bei seiner ersten Mission dann versucht oder den Zugriff auf den PC dann bekommt und dann sagt, und der schnelle Sharif, ich weiß gar nicht, wie er im Film jetzt genau heißt, ist jetzt unter deinem Rock und er bekommt die Daten.
Ja.
Wo du denkst so, okay.
Ja, und ich meine, das siehst du ja schon ganz zum Beginn des Films, als, wie du mir gerade eben gesagt hast, diese Tango-Szene eingespielt wird. Weil Tom Arnold als sein Kollege im Operationsvan sagt ja, hey, wir sind aufgeflogen, du musst raus.
Ja.
Und in genau dem Moment schnappt sich Arnold Schwarzenegger Tia Carrere und wirbelt sie übers Parkett. Und da sagt er eben, hey, es ist jetzt nicht die Zeit zum Tanzen. Aber ich als absoluter Laie sage dir, wie es ist. Ich finde, es ist die perfekte Zeit zum Tanzen.
Das ist auch der Spruch dann im Schluss genial dadurch, wo er dann sagt, er dreht sie dreimal im Kreis und sie möchte ein Baby von ihm.
Ja, aber deswegen sage ich, es ist die perfekte Zeit zum Tanzen, weil wenn du schon aufgeflogen bist, jeder, der hinter dir her ist, sucht nach einem weglaufenden, verdächtigen Menschen, aber nicht nach einem mitten auf der Tanzfläche befindlichen, tanzenden, sag ich mal, Partygast. Also es ist die beste Zeit zum Tanzen.
Genauso diese Szene, wo sie dann auf Tier Career angesetzt wird, wo sie im Omega-Büro ihn dann darauf anmachen, es ist Zeit für einen Tango. Und dann tanzt Arnold mit dem anderen Kollegen.
Also Tom Arnold
dann mit den kleinen Kollegen hin und her. Und das ist so geil improvisiert. Man müsste wirklich auf die Gesichter achten, wie sie sich da auf die Lippen beißen und nicht versuchen zu lachen.
Aber
weil es halt wirklich in dieser Szene einfach nur gedreht worden ist.
Genau.
Und halt nicht Action oder sowas, sondern es ist einfach offline eigentlich gedreht worden.
Aber du siehst es am Arnold Schwarzenegger schon, als er bloß sagt, ja, ihr Idioten.
Ja.
Und wie er sie dann von links nach rechts beobachtet, ja, wie sie da diesen Tango tanzen.
Ja.
Du siehst, er ist ein bisschen ratlos,
und
weil es einfach nicht gescriptet war.
Ja, und es ist improvisiert und es ist super. Das gibt dem Film Authentizität.
Genau, und ich finde es aber noch viel, viel geiler, dass diese Szene ihren Weg in den fertigen Film gefunden hat.
Aber viele solche Szenen, nicht nur bei True Lies, zum Beispiel auch, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, die Szene bei, habe ich sie extra angeschaut, bei Beverly Hills Cop, wo Eddie Murphy zum ersten Mal festgenommen wird und dann, ich bin typischer Schwarzer, was soll ich da machen, etc.
Ja.
Und dann Taggart sich die Augen zuhält.
Mhm.
Das ist extra so, aufgrund dessen, weil es so witzig auf Englisch klingt, ich habe es mir nicht extra auf Englisch angeschaut,
okay,
dass es improvisiert von Eddie Murphy und Taggart fast einen
Lachanfall
bekommt.
Okay, krass.
Das ist super.
Okay, das habe ich jetzt auch noch
in dieser Szene. Er beißt sich auf die Lippen und die Augen kneift er extra zu, dass er nicht lacht. Er kann es nicht hören, er kann es einfach nicht hören, was er gerade sagt.
Okay.
Aber du siehst, dass er wirklich am Grinsen und ich kann nicht mehr, was er da sagt. Mhm. Super.
Okay, also.
Und so, das sind solche Szenen, darauf möchte ich hinaus eigentlich. Solche Szenen machen Filme wertvoll. Das gibt es
ja
heutzutage
definitiv
nicht mehr.
Ja, ich denke mal schon, dass es das noch gibt.
Aber wir finden nicht den Weg ins Film,
ja,
weil es nicht gescriptet ist.
Wollte ich gerade sagen. Aber diese Filme sind dann ohne diese eigentlich markanten Szenen im Kino gelandet. Und ich hab's, muss ganz ehrlich sagen, mir letztens nochmal gedacht, ich habe mir mittags, als er auf Amazon gelaufen ist, zum Kochen 2 Millionen Dollar Trinkgeld angeschaut. Und da ist mir durch den Kopf gegangen, ja, den hast du damals im Kino gesehen. Und dann überlegst du weiter und denkst dir, ja, was habe ich damals noch alles im Kino gesehen? Und dann kommen dir diese ganzen uralten Filme durch die Rübe. Und dann ist mir das wirklich, ja, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und genau das ist der Grund, weswegen die Filme heutzutage der letzte Schrott sind. Weil ob es jetzt wirklich 2 Millionen Dollar Trinkgeld oder sonst irgendein geiler Film aus den 80ern und 90ern ist, die Filme haben dir einen roten Faden von Anfang bis Ende erzählt.
Ja.
Da war im Vordergrund die Geschichte und die Handlung, die Figuren gestanden.
Die holen dich in ihre Welt.
Nicht nur das, sondern das war wichtig. Und heute,
ja,
da kriegst du einen Film kredenzt, wo nur noch pompös und actiongeladen und mit jeder Menge CGI verkörpert wird.
Ja.
Und dann werden aber Handlungen,
außer Acht gelassen,
Figuren und die ganze Entwicklung,
ja,
wird drauf geschissen.
Ja.
Ja? Früher hat man gesagt, hey, wir
und
wollen
auch noch gefeiert, das ist das
ganz
Problem.
Genau, das ist das Schlimme, dass sowas auch noch gefeiert wird.
Ja.
Ich sag ja, die ganzen Filme von damals aus unserer, sag ich mal, Filmzeit,
ja,
80er und 90er, die haben, wenn es hochkam, 90 Minuten gedauert.
Ja.
Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht wirklich wesentlich
lang,
länger. Und du hast alles bekommen, was du wolltest. Und die Filme heute, die dauern teilweise 2 Stunden, 2,5 Stunden und haben 0,0 Aussagekraft.
Ja.
Und warum? Weil man einfach sagt, hey, wir scheißen auf die Handlung, wir scheißen auf die Charakterentwicklung, wir scheißen auf die darstellerischen Leistungen, solange wir jede Menge digitale Effekte und das so groß und so pompös wie nur irgendwie möglich,
ja,
haben. Und genau das ist das Problem an diesen heutigen Filmen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aufgrund dessen wird Hollywood irgendwann zu Grabe gehen.
Ja, die sägen an dem eigenen Ast, auf dem sie sitzen.
Also das würde jetzt diesen Podcast sprengen. Die
noch
haben,
weiter sprengen, ja.
Aufgrund dessen, wegen den Streamingdiensten, wo sie dann auf falsche Pferde gesetzt haben, etc. pp. Wir können gerne mal einen eigenen Podcast dazu machen, wenn ihr wollt. Warum das inzwischen leider so ist.
Ja. Aber also das können wir gerne mal für euch machen. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, unser nächstes Thema für nächste Woche schon fertig. Das wird auf jeden Fall ein sensationelles Thema. Da können wir euch, was das angeht, jetzt schon mal das Maul wässrig machen, wie man so schön sagt. Das wird eine ganz, ganz geile Sache, weil wir ein Thema haben, was wir so bisher noch nie hatten. Wo aber jeder von euch sich an der eigenen Nase packen kann. Und das solltet ihr nicht verpassen.
Seid gespannt.
Wie schon gesagt, nächste Woche wieder bei den Movie Buddies. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eine schöne Woche.
Bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao.